Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst im christlichen Zentrum Amberg. Ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen, auch dich, der du vielleicht heute zum ersten Mal einschaltest. Toll, dass du dabei bist, toll, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam erleben dürfen. Wir haben schon eben gerade Gott gelobt und gepriesen und jetzt wollen wir uns mit dem Leben Davids befassen. Wir sind im Teil 4 unserer Serie David und heute werden wir einen Aspekt von David betrachten, der sein Leitungsverhalten, seine Art, wie er mit Menschen umgegangen ist, in seiner Verantwortung beleuchtet. Vor einiger Zeit, es ist schon länger her, habe ich ein sehr beeindruckendes Erlebnis gemacht bei einem Festessen, wo relativ viele prominente Leute eingeladen waren, beobachtete ich eine Situation. Ich weiß nicht, warum das so war, aber es gab plötzlich niemanden, der den Wein nachgeschenkt hat. Und einer der Gäste war auch Fürst Albrecht Castell. Und er stand auf, nahm die Weinflasche und ging rum zu den anderen Gästen und goss den Wein ein. Das hat mich insofern sehr beeindruckt, weil der Fürst vielleicht einer der ranghöchsten Gäste an diesem Fest war. Und er bestimmt der Letzte eigentlich hätte sein müssen, der aufsteht, um jetzt diesen Tischdienst zu tun, was ja in diesem Falle die Aufgabe von der Bedienung gewesen wäre. Aber ich habe ihn als Menschen erlebt, der seinen Glauben an Jesus Christus in beeindruckender Weise gelebt hat und in beeindruckender Weise auch umgesetzt hat. Und vielleicht ist das der größte Indikator für geistliche Reife, wie wir mit Autorität, wie wir mit Macht, wie wir mit Einfluss umgehen. Wie wir reagieren, wenn uns klar wird, dass wir die wichtigste oder vielleicht sogar die mächtigste Person im Raum sind. Wenn wir die mächtigste Person sind im Klassenzimmer als Lehrer. Oder wenn wir die mächtigste Person sind im Sportverein als Trainer oder als Manager oder auf der Vorstandsetage oder als Chef oder als Eltern oder als Vorgesetzter in der Funktion, in der wir sind. Wenige Dinge sind tatsächlich so abstoßend wie ein Leiter, wie Eltern, wie Politiker, die ihren Einfluss zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen und die Menschen vernachlässigen, für die sie verantwortlich sind. Und wenige Dinge sind so inspirierend, so berührend, so vorbildlich wie eine Führungskraft, die in den entscheidenden Situationen sich selbst zurückstellt, um Ja zu denen zu sagen, für die sie verantwortlich ist. Und es ist aber auch tatsächlich so, dass wir oft gar nicht wissen, wie wir handeln würden, bis wir den Schlüssel in die Hand bekommen, bis wir den Titel erhalten, bis wir den Titel Leiter oder Vorgesetzter erhalten, bis uns die Krone quasi aufgesetzt wird. Insofern ist der König David ein besonderes Vorbild und auch von ihm können wir heute eine ganze Menge lernen. Ich kapituliere, blicke noch einmal ganz kurz zurück. David war jung. Da tauchte der Prophet Samuel bei Davids Familie zu Hause in Bethlehem auf. Er hatte eine geheime Mission. Er sollte den nächsten König wählen und salben und hat die Familie zu einem Festmahl, zu einer Opferzeremonie eingeladen. Und das an sich war schon zu der damaligen Zeit sehr seltsam, denn Israel hatte ja bereits einen König. Aber Samuel war treu, er hat Gott gehorcht und er hat sich in die Stadt Bethlehem aufgemacht. Im Neuen Testament wird sie auch die Stadt Davids genannt, der Geburtsort eines anderen Königs. Und jetzt steigen wir gerade in die Geschichte ein, im 1. Samuel Kapitel 16, im 1. Buch Samuel Kapitel 16, Abvers 6. Und es geschah, als sie hereinkamen, also die Söhne, von denen er sich jetzt einen König aussuchen sollte, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier der vom Herrn Gesalbte. Das war sicher eine beeindruckender Mensch, groß gewachsen, tolle Ausstrahlung und so weiter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Gott hat einen ganz anderen Blick, wenn er auf Menschen schaut. Und vielleicht kannst du das heute schon als kleines Goldstückchen aus diesem Text für dich mitnehmen. Der Herr schaut nicht auf das, worauf Menschen schauen, auf Beauty, auf Fitness, auf Ausstrahlung, auf tolle Kleidung und so weiter. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, was man unmittelbar sieht. Aber der Herr sieht das Herz an. Es ist das, was in einem Mann steckt, was einen Mann ausmacht. Und das vielleicht als kleiner Tipp für euch Mädels: Lasst euch nicht von der äußeren Erscheinung täuschen. Und umgekehrt ist es auch das, was in einer Frau steckt, was eine Frau ausmacht. Also, ich habe fast das Gefühl, wir Männer sind an der Stelle gerade verloren. Also, zurück zur Geschichte. 6 Söhne weiter fragte er Jesse: Sind das alle jungen Männer, die du hast? Dann sagte Jesse: Ah, ja, genau. Da gibt's noch einen, der Jüngste, der ist noch übrig. Aber siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Als David auftaucht auf die Szene, da sagt Gott zu Samuel: das ist er, den salbst du. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Und der Samuel, das ist an der Geschichte eigentlich faszinierend, der erwähnte nie, wozu David jetzt in dem Augenblick gesalbt wurde. Und wir wissen eigentlich auch nicht, ob David es zu dem Zeitpunkt selber wusste. Und umso erstaunlicher ist es, wie loyal David dem König Saul gegenüber war. Und vermutlich wusste er selbst tatsächlich gar nicht so richtig, was das zu bedeuten hatte. Und von klein auf wusste David, was er zu tun hatte. Er war zu Besonderem bestimmt und sein Sieg über Goliath war über Nacht dann eine Sensation und hat ihn über Nacht berühmt gemacht. 7 Jahre lang war er berühmt. Dann hat sich Saul von seiner Macht bedroht gefühlt. Dann ist David ausgeflippt. Wir haben das letzten und vorletzten Sonntag uns angeschaut. War 8 Jahre lang auf der Flucht. Und schon als David berühmt wurde und er die Tochter Sauls zur Frau bekommen hatte, hat er ganz demütig und zurückhaltend geantwortet: Wer bin ich und was ist meine Herkunft? Das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll. So, wir haben gehört, dass David dann 8 Jahre lang auf der Flucht war, durch die Gegend gerannt ist, sich versteckt hat. Er wusste, dass Gott ihn erwählt hatte. Aber in dieser Zeit lernte er wichtige Lektionen. Und zwar lernte er die wichtige Lektion, dass es nicht um ihn geht, sondern um viel größere Zusammenhänge. Es geht nicht darum, dass er mächtig wird und herrlich wird und Macht bekommt und entscheiden kann, sondern es geht darum, dass Gott seine Pläne ausführt und er David in der Weise gebrauchen kann. Es ging um Gottes Willen, es ging um Gottes Wege und es ging auch um Gottes Zeitpunkt, Gottes Timing. Und zweimal hat er jetzt die Gelegenheit, in dieser Fluchtsituation, in dieser Krise, den König Saul zu töten, um den Thron dann für sich zu beanspruchen. Wir lesen das in 1. Samuel 24, Vers 4. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Also für die, die sich jetzt mit dieser hebräischen Bildsprache nicht richtig auskennen, was hier eigentlich steht, mit etwas umständlich formuliert: Saul ging in eine Höhle, um seine Füße zu bedecken, bedeutet eigentlich, dass Saul auf die Toilette musste und sich da in die Höhle zurückgezogen hat, um sein Geschäft zu verrichten. Also wir sehen jetzt den Saul auch in einer ziemlich schwachen Situation. Er hat also seine Hose runtergelassen und hockt da gerade in der Höhle. Und just in dieser Höhle, das muss man sich mal geben, das ist an sich schon eine richtig kuriose Situation. Da war David hinten in der Höhle und saß mit seinen Männern dort und hat den Saul also beobachtet, wie der jetzt da gerade auf der Toilette sitzt. Und dann flüsterten die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deine Feinde in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Was für eine Gelegenheit. Jetzt ist der Saul hier in einer ganz schwachen Situation und es ist ganz einfach, den Saul direkt jetzt hier an der Stelle umzubringen. Und beinahe macht David auch einen schrecklichen Fehler und gibt sich dem hin. Aber dann kommt doch Verstand in seinen Kopf hinein und David stand auf, hat sich leise, vorsichtig dahingeschlichen zum Saul und heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten. Und im Vers 6 heißt es: Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Also der ist danach total aufgeregt gewesen. Das war eine wahnsinnig spannende Szene, wo er sich dahin schleicht und jeden Augenblick hätte entdeckt werden können. Und dann ist ihm später bewusst geworden, in welcher Gefahr er da eigentlich war. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herren, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Jeder spürt, dass er König hätte werden können, weil es dem Ganzen ganz nahe hätte, diesem ganzen Wahnsinn auch ein Ende machen können. Aber er hat es nicht getan. Und dann erscheint er am Eingang der Höhle und schreit: Der Herr sei Richter zwischen, also dann ist ja Saul auch wieder rausgegangen aus der Höhle und runter zu seinen Männern. Und dann erscheint David am Rande der Höhle mit dem Zipfel des Gewands in der Hand und sagt: Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Obwohl der David allen Grund hatte, hier jetzt sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und der ganzen Sache ein Ende zu bereiten, indem er den Saul umgebracht hat, hat er es nicht getan, sondern hat ihm nur gezeigt, wie nah er dran war, hier sein Leben zu lassen, hat dieses Stück Gewand gezeigt als Beweis quasi, wie dicht er dran war und hat gesagt: Aber das machen ungerechte Menschen und ich bin nicht so einer. Ich bin einer, der auf Gottes Zeitpunkt wartet. Und die zweite Situation ist die, da hat Sauls Armee die Nacht in der Wüste Zip verbracht und er war dann plötzlich umzingelt von Davids Männern. Und so kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht und siehe, das ist jetzt 1. Samuel 26, Vers 7. Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg, und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Und Abner aber und das Volk lag um ihn her. Und die haben einfach selig geschlafen. Und Abner, das war der Bodyguard von Saul, der hätte eigentlich wach sein müssen, der hätte nicht schlafen dürfen. Aber alle haben sie geschlafen und David und Abisai sind da jetzt angekommen. Und Abisai sagt zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Schau mal, nimm dir das jetzt, was dir gehört. Gott will es so. Was für eine Chance bietet sich dir gerade. Und dann sagt er: Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. So eine saubere Sache. Ein einziger Stoß, den Saul mit dem Speer in den Boden gespießt. Ein Stoß, nur einmal, und dann ist die Sache erledigt. Und David sagt zu Abisai: Nein, mach das nicht, verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt, oder in einen Krieg zieht und umkommt. David sagt mit anderen Worten, ich kann das abwarten. Ich habe diese Berufung in meinem Leben bekommen, was auch immer das letztlich in der letzten Konsequenz heißt. Aber ich kann es abwarten, bis Gott auch den Weg dorthin vorbereitet. Das muss ich nicht selber machen. Und schon gar nicht muss ich schuldig werden an dem Leben von Saul. Der Herr aber lasse es ferne von mir sein, Vers 11, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. Ich weigere mich, den Willen Gottes zu verletzen, um die Verheißungen Gottes zu erlangen. Ich weigere mich, es selbst in die Hand zu nehmen, um das zu bekommen, was ich verdiene. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott und seine Pläne. Aber Abishai, nimm Sauls Speer, nimm den Wasserkrug, lass uns ein bisschen Spaß haben. Und dann sind sie auf einem Berghang und von oben plärren sie runter und sagen, hey Abner, wach auf, du Leibwächter, schau, was ich hier habe. Und dann wedelt er mit dem Speer von Saul und mit dem Wasserkrug. Du bist kein guter Bodyguard, du verdienst es zu sterben, weil du den König nicht beschützt hast. Und das müssen wir wirklich lernen, auch in unserer Situation, dass wir Gott Raum machen, so wie David sich geweigert hat, das aus dem Weg zu räumen, was Gott an seinen Platz gesetzt hat. Es geht um Gottes Wille, es geht um Gottes Wege und es geht um Gottes Zeiten. Schließlich haben dann die Philister Saul und Jonathan getötet. David trauerte um die beiden Männer, die zwischen ihm und dem Thron stehen. Und dann ist es ganz erstaunlich, dass er von Juda, von seinem Stamm, zum König ausgerufen wird. Aber die anderen 11 Stämme folgten einem von Sauls Söhnen, der hieß Ish-Boschet. Und dann bedeutete das 7 weitere Jahre Krieg. Und dann wird der Ish-Boschet ermordet. Und die Mörder brachten seinen Kopf als Beweis zu David und erwarteten jetzt eine Belohnung von David, weil sie jetzt das letzte Hindernis aus dem Weg geräumt haben, damit der David König werden kann und den Thron besteigen. Und das wird uns in 2. Samuel 4, Vers 8 berichtet. Und sie brachten das Haupt Ish-Boschets zu David nach Hebron und sprachen zum König, siehe, das ist das Haupt Ish-Boschets des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. Und der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen. Aber David antwortete Rekab und seinem Bruder Baan, den Söhnen Rimmons, des Berotiters, und sprach zu ihnen, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat, den, der mir die Nachricht brachte, und sprach, siehe, Saul ist tot. Und dabei meinte, ein guter Bote zu sein, den habe ich ergriffen und in Ziklag getötet, um ihm den Botenlohn zu geben. Wie viel mehr, da diese gottlosen Leute einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager ermordet haben. Und nun sollte ich nicht sein Blut von euren Händen fordern und euch aus dem Land ausrotten? Also David sagt, das, was ihr gemacht habt, das war ganz, ganz böse. Obwohl dieser Ish-Boschet mein Feind ist und obwohl er böse Dinge getan hat, hattet ihr trotzdem kein Recht, ihn umzubringen. Und schon gar nicht habt ihr mir damit einen Gefallen getan. Und David gebot seinen jungen Männern und die brachten sie um. Aber das Haupt Ish-Boschets nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. David hätte das Königreich während der Herrschaft von Saul und während der Herrschaft von Ish-Boschet mit Gefalt übernehmen können, aber er wartete ab. Und dann, als der Ish-Boschet tot war, haben sich die anderen Stämme dem David freiwillig und bereitwillig unterworfen und endlich konnte er König sein. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und dieser Vers, diese Aussage der Ältesten dieser Stämme Israels ist in besonderer Weise bemerkenswert, denn nur an dieser Stelle wird ein Wort gebraucht, das wir sonst nicht finden. Du sollst mein Volk weiden. Das taucht sonst nirgendwo auf. Jeder wusste, dass David dazu bestimmt war. Jeder wusste das, aber David hat gesagt, meine Zeit kommt, meine Zeit steht in seinen Händen. Und die Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, ihn zu krönen, ihm die Macht zu übergeben. Und David zeigt an dieser Stelle wahre Größe. Jetzt hat er alle Karten in der Hand. Jetzt hat er alle Macht. Sein Wort ist jetzt Gesetz. Er ist jetzt die mächtigste Person im Raum. Noch bevor er die Krone auf dem Kopf hat. Und vor allen Dingen steht er auch jetzt Männern gegenüber, die ihn nicht unterstützt haben, als er auf der Flucht war. Männern stand er gegenüber, die, als Saul tot war, sich nicht ihm unterordnet haben, sondern nochmal eine Runde mit Ischboschet als König gelaufen sind. Und er schließt mit ihnen einen Bund. Und der König David machte mit ihnen einen Bund, Vers 3 in Hebron, vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Also David schloss mit ihnen einen Vertrag. Und ein Vertrag heißt, ja, ich will. Das ist zum Beispiel so, wenn man heiratet, dann wird man gefragt, die beiden Partner werden gefragt, willst du? Und sie antworten, ja, ich will. Und so hat David mit dem Volk auch einen Vertrag geschlossen. Ich will, wenn du willst. Und du, wenn du willst, dann will ich. Das hätte er überhaupt nichts zu tun brauchen. Er war doch jetzt der König. Warum also? Und die letzten drei Worte, die sagen eigentlich alles. Er schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und das bedeutet, dass David sich ganz klar war, dass seine Macht, seine Autorität, sein Einfluss, seine Herrschaft geliehene Macht, geliehene Autorität und geliehene Herrschaft war. Und er kannte und David anerkannte in der Öffentlichkeit die Autorität des gemeinsamen Königs, des Herrn der Herren an. Und wir haben es ja schon gesagt und ich will es nochmal sagen, er hat sich auch dem Gesetz Gottes unterordnet. Und er hat sich auch den Interessen des Volkes unterordnet. Er hat gesagt, ich will euch König sein, ich will euch dienen. Wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euch mir unterordnet, dann werde ich euch dienen und werde schauen, dass es euch und uns als Volk gut geht. Das war seine Art zu sagen, ich bin ein König, ich bin nur ein König, ich bin nicht der König. Und David war sich, und das können wir dann wieder in seinem Poesiealbum, in seinem Tagebuch, in seinen Liedern, in seinen Gebeten nachlesen, er war sich nie im Unklaren über die Identität des wahren Königs. Sie salbten David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte dann noch 40 Jahre lang. David wartete 15 Jahre darauf, dass Gott ihm gab, was er ihm versprochen hatte. Und vielleicht ist es auch für dich eine hoffnungsvolle Aussage, dass vielleicht hat dir Gott etwas versprochen, das sich noch nicht erfüllt hat. Das dauert unter Umständen Zeit. Es dauert unter Umständen mehr als 10 Jahre. Es kann sogar 15 bis 20 Jahre dauern, bis sich das, was Gott dir zugesagt hat, erfüllt. Und David hat gelernt, dass Leiterschaft Haushalterschaft ist. David hat gelernt, dass wenn ich Verantwortung habe, ich diese Verantwortung auch in richtiger Weise handhaben muss, dass ich jemandem verantwortlich bin. Und dass selbst der König Gott gegenüber und dem Gesetz, dem Wort Gottes gegenüber Rechenschaft ist. Und er lernte, seine Leidenschaft zu zügeln. Er lernte, dass es gar keinen Grund gibt, sich aufzuplustern. Denn wenn du Verantwortung hast, als Chef, als Eltern, als Lehrer, in welcher Situation du auch immer bist, und jeder von uns, die wir jetzt hier gerade auch diesen Gottesdienst zusammen feiern, haben in bestimmten Bereichen tatsächlich Verantwortung. Und diese Verantwortung ist uns gegeben, damit wir sie zum Wohl anderer Menschen ausüben. Damit wir die Belange anderer über unsere eigenen Belange stellen. Aber Davids Geschichte soll dich nicht einfach nur inspirieren, wie das Vorbild von Fürst Castell mich inspiriert hat, sondern Davids Geschichte soll uns auch Ansporn sein, dass wir uns in unserem Leben genauso ausrichten, dass wir der Nachfolge Jesu in unserem Leben in dieser Form auch Ausdruck geben. Wir sollen uns weigern, und das ist ein ganz starkes Merkmal, das Gesetz Gottes zu verletzen, um das zu erlangen, von dem wir glauben, dass es uns rechtmäßig gehört. Dass wir einfach eine Abkürzung machen und tun, was wir wollen, besonders dann, wenn wir Macht dazu haben. Dass wir uns weigern, die eigenen Dinge in die Hand zu nehmen oder Böses mit Bösem zu vergelten, uns zu rächen. Und dass wir den Einfluss, den Gott uns gegeben hat, zum Nutzen der Menschen um uns herum auch einsetzen. 1000 Jahre später in der Stadt Jerusalem hat der berühmteste Nachkomme Davids dieses Leben in gleicher ungewöhnlicher Art und Größe, sein Leben, gelebt. Und Johannes hat es beobachtet und auch aufgeschrieben. Im Johannesevangelium Kapitel 13, in seinem Evangelium, im vierten Evangelium im Neuen Testament, da schreibt er im Vers 1 vor dem Passafest aber. Das heißt also, es war jetzt ein Fest angesetzt, das in Erinnerung bringen sollte, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Und zu diesem Fest haben die Juden damals immer auch ein Festmahl gefeiert, das besonders zeremoniell war und besondere Schritte und Abläufe hatte und letztlich die gesamte Befreiung aus Ägypten nachvollzog. Und jetzt sitzt Jesus mit seinen 12 Jüngern bei diesem Festessen zusammen. Und dann sagt Johannes, da wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das hat David gemacht und das hat Jesus gemacht. Er liebte die Menschen und er hat sein Leben, sein Dienst, seine Vollmacht, seine Autorität zum Wohl der Menschen eingesetzt. Wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nachdem Jesus 3 Jahre lang durch Judäa und Galiläa gejagt wurde von denen, die ihn erkennen sollten, aber ihn nicht erkannten, und Stunden bevor er von denen verhaftet wurde, die er eigentlich erretten wollte, war Jesus wie David gesalbt, aber nicht erkannt, gesalbt, aber nicht willkommen. Und wie David würde er einen Bund mit der ganzen Welt schließen in seinem Bund, in seinem Blut. Ein neues Testament. Aber was als nächstes passiert, bringt uns nun von diesem schönen Gedanken, der auch wie vorbildlich, zu diesen ganz praktischen Handlungen und dieser ganz praktischen Tat. Da Jesus wusste, Vers 3, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Das heißt, Jesus hatte in diesem Augenblick alle Macht, ohne die Krone auf dem Kopf zu haben. Er hat alle Autorität, ohne den Titel zu tragen. Er hatte alle Trümpfe in der Hand. In dieser Situation stand Jesus vom Mahl auf. Was tust du, wenn du König bist? Was tust du, wenn du die mächtigste Person bist? Was tust du, wenn du die ganze Welt in deinen Händen hältst? Jesus stand auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Und ich höre die Jünger stöhnen und sagen, oh nein, Jesus, wir haben doch da Leute dafür. Warum machst du denn das? Aber keiner der Jünger kam auf die Idee, alle fühlten sich zu fein, keiner wollte diesen niedrigsten Dienst tun und es ist war aber trotzdem notwendig, dass die Füße gewaschen wurden. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Dann setzte Jesus sich mit einem Grinsen im Gesicht wieder hin und die Jünger wussten schon, was Jesus sagen würde und er hat es dann trotzdem gesagt. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn ich mir nicht zu schade bin, die Füße zu waschen, solltest du dir auch nicht zu schade sein, deinem Bruder, deiner Schwester die Füße zu waschen. Das ist ja auch metaphorisch gesprochen. Wir werden jetzt nicht mit Waschkübeln rumgehen und wir haben ja auch diese Notwendigkeit heutzutage nicht mehr, dass man die Füße wäscht. Es ist eigentlich ein Bild für Handlungen, für Dienste, für Hilfestellungen, für Hinwendungen zu Menschen, für die wir uns zu schade fühlen, wo wir denken, na, wer bin denn ich, dass ich sowas mache? Das ist ja völlig unter meinem Niveau, das ist ja völlig unter meiner Position oder füg ein, was du einfügen möchtest, warum du sagst, dass du zu gut dafür bist, gerade das jetzt zu tun. Es ist das zu tun, wenn du anfängst zu denken, dass du etwas oder jemand bist, dass du ein Recht auf das oder das hast. Und die Haltung, die in David war und die Haltung, die in Jesus war, soll auch die Haltung sein, die in dir ist, wenn dir jemand den Schlüssel gibt, die Schlüsselgewalt gibt, wenn dir jemand das tolle Büro gibt, wenn dir jemand die Chance deines Lebens gibt, wenn dir jemand bildlich gesprochen die Krone aufsetzt, dann suche nach den Füßen, die du waschen kannst. Denn du bist mit einem Auftrag unterwegs und es geht nicht um dich. Das war nie so und das wird auch nie so sein. Vielleicht können wir diesen Indikator für unsere Reife ja an uns legen und mal gucken, wie wir mit Autorität, Macht und Einfluss umgehen. Vielleicht magst du für dich mal zurückschauen und sagen, was mache ich eigentlich mit den Möglichkeiten, die ich habe? Und jeder von uns hat Möglichkeiten, jeder von uns hat Einfluss, jeder von uns hat Macht, jeder von uns kann bestimmte Dinge machen. Wozu setzt du das ein? Was bewegst du damit? Wie reagieren wir, wenn uns dämmert, dass wir diese Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, dass wir der mächtigste Mensch sind im Raum gerade jetzt, dass wir im Klassenzimmer den Schülern gegenüber Einfluss haben, dass wir im Sportverein, wo auch immer du bist, im Vorstand, keine Ahnung, wo du gerade dich aufhältst, wo du Einfluss hast, dass du diesen Einfluss tatsächlich hast? Denn ich habe schon am Anfang gesagt, es gibt wenige Dinge, die so abstoßend sind wie Menschen, die ihren Einfluss zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen und diejenigen vernachlässigen, für die sie verantwortlich sind. Und es gibt wenige Dinge, die so erhebend und so inspirierend sind wie Leiter, wie Vorgesetzte, die Nein zu sich selber sagen und Ja zu denen sagen, für die sie verantwortlich sind. Und viele von uns haben bereits diesen Schlüssel in den Händen. Viele von uns haben bereits die Möglichkeiten erhalten, Dinge zu bewegen. Viele von uns sind in diesem Sinne mächtig, weil sie Dinge machen können. Wir sind Väter, wir sind Mütter, wir sind Ehemänner, Ehefrauen, wir sind Manager, wir sind Besitzer, wir sind große Brüder und große Schwestern, wir sind mit Planungen beauftragt, wir sind Verwaltungsassistenten. Wir täten gut daran, dass wir uns die Größe Jesu zu eigen machen. Wir täten gut daran, von David zu lernen und von Jesus, der es uns vorgelebt hat. Nutze deine Möglichkeiten, um Menschen in deinem Umfeld zu segnen. Nutze deine Möglichkeiten zum Wohle der Menschen, die in deinem Verantwortungsbereich sind. Ich möchte gerne mit dir beten und dann, lieber Vater, ich bete, dass du uns allen, die wir Verantwortung tragen in unserem jeweiligen Lebensbereich, die wir Macht und Einfluss haben, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir unseren Einfluss, unsere Macht, unsere Möglichkeiten nicht zum Eigennutz einsetzen, nicht dazu einsetzen, dass wir uns groß machen und aufplustern, sondern dass wir es dazu einsetzen, dass andere Menschen vorankommen und dass andere Menschen näher zu dir kommen, zum Wohle anderer Menschen. Und ich bete, dass du uns in dieser Weise die Tür unseres Herzens öffnest, dass du uns Möglichkeiten gibst, dass du uns das bewusst machst und auch in uns diese Sehnsucht danach wach machst, dass wir dir, Jesus, auch in dieser Weise nachfolgen, dass wir das hören, wenn ich, der euer Meister ist, die Füße wasche, wie viel mehr solltet ihr das tun? Lass uns dich zum Vorbild nehmen. Danke, Herr Jesus, dass du dieses wunderbare Vorbild uns hinterlassen hast. Und dann beten wir noch voll Vertrauen zu unserem Vater im Himmel. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei mächtig gesegnet, auf diesem Weg, neu deine Verantwortung wahrzunehmen, neu diese Selbstlosigkeit zu leben, denn das war genau die Selbstlosigkeit, die die Welt verändert hat. Und vielleicht sollten wir auch diesen Weg neu begehen und hoffen, dass nochmal eine große Veränderung bewirkt werden kann. Bis nächsten Sonntag. Du kannst dich drauf freuen. Wir werden nächsten Sonntag die Serie David abschließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen. Gut.
Sehr gut. Du hast noch 10 Minuten, dann voll steht.
Ja. Das ist unser chinesischer Freund.